Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea unter anderem über den Streit bei einem großen Musikverlag und die Frage, inwieweit man sich von anderen Bands inspirieren lassen darf. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Korea-Afrika-Außenministertreffen findet Anfang Juni in Seoul statt. Staatspräsidenten Südkoreas und Angolas führen Gespräch. Regierungspartei und Opposition bewerten Yun-I-Treffen unterschiedlich. Im Vorfeld des Korea-Afrika-Gipfels wird am 2. Juni ein Außenministertreffen zwischen Südkorea und afrikanischen Ländern stattfinden. Zur Vorbereitung des Gipfels hielt das Außenministerium am Montag in Seoul ein Treffen hoher Beamter ab, bei dem die entsprechende Entscheidung getroffen wurde. An dem Treffen nahmen unter dem gemeinsamen Vorsitz des stellvertretenden Außenministers Chong Byung-won und des mauretanischen Botschafters in Japan, Sidya El-Hajj, hohe Beamte aus 44 afrikanischen Ländern teil. Beide Seiten seien sich daran einig gewesen, dass der Transfer koreanischer Erfahrungen und Technologien zur wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas beitragen werde. Außerdem hätten sie Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Frieden und Sicherheit sowie bei der Bewältigung globaler komplexer Krisen wie Klimawandel und instabile Versorgungsketten erörtert. Präsident Yoon Suk-yeol und sein angolanischer Amtskollege João Manuel Gonçalves Lourenço haben am Dienstag Spitzengespräche geführt. Zum Auftakt des Treffens im Präsidialamt in Seoul schlug Yoon vor, eingehend zu erörtern, wie die bilaterale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Stärken beider Länder weiter ausgebaut werden kann. Angola sei reich an natürlichen Ressourcen und weise einen hohen Anteil der jungen Bevölkerung aus, während Südkorea über ausgezeichnete Technologie und Erfahrung mit der wirtschaftlichen Entwicklung verfüge, sagte Yoon. Yoon maß dem Besuch von Lourenço besondere Bedeutung bei, weil als erster Staatspräsident von Angola seit 2001 Südkorea besucht. Mittlerweile hätten sich koreanische Unternehmen am Bau wichtiger Anlagen in Angola beteiligt. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sei in letzter Zeit auch auf den Bereich erneuerbare Energien erweitert worden, sagte Yoon. Lourenço sagte, er denke, dass eine solidere Wirtschaftskooperation gelingen könne, wenn Koreas Entwicklungserfahrung mit Angola geteilt würde. Das Treffen fand im Vorfeld des für Juni in Seoul vorgesehenen Korea-Afrika-Gipfels statt. Regierungspartei und Oppositionslager haben das erste offizielle Gespräch zwischen Präsident Yoon Suk-yeol und dem Oppositionsführer Lee Jae-myung unterschiedlich bewertet. Nach Einschätzung der regierenden Partei Macht des Volks PPP war das Treffen am Montag von großer Bedeutung, weil eine Kommunikation und Kooperation in die Wege geleitet worden seien. Ab heute würden nicht nur der Präsident und die Oppositionsparteien, sondern auch die Regierungspartei gemeinsam unabhängig vom Format Treffen fortsetzen, sagte PPP-Sprecher Chong Hae-yong am Montag. Die Regierung und die Regierungspartei begrüßten es sehr, dass die Minjoo-Partei erklärt habe, für die Gesundheitsreform zu kooperieren, hieß es. Das Oppositionslager kritisierte das Treffen dagegen als Fehlschlag. Der Vorsitzende der Grünen Gerechtigkeitspartei, Kim Jong-un, schrieb in sozialen Medien, das Gespräch sei wie vorhergesehen ohne jeglichen Fortschritt zu Ende gegangen. Es sei nichts erreicht worden, außer des Gelingens des ersten Treffens nach 2 Jahren selbst und der Feststellung der Notwendigkeit der Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze, zu der Regierungs- und Oppositionslager von Anfang an aber ohnehin ähnlicher Meinung gewesen seien. Der Sprecher der Partei Neue Zukunft, Chae-sung, sprach von einem kräftezehrenden und fruchtlosen Treffen, das nichts anderes als ein politischer Streit gewesen sei. Die Außen- und Verteidigungsminister Südkoreas und Australiens kommen am Mittwoch in Melbourne zu 2+2 Gesprächen zusammen. Der südkoreanische Außenminister Cho Tae-ul und Verteidigungsminister Shin Won-sik und ihre australischen Amtskollegen Penny Wong und Richard Marles werden das 6. 2+2 Treffen beider Länder abhalten, wie die australische Regierung am Dienstag mitteilte. Das Treffen werde ihrem gemeinsamen Interesse an der Förderung von Frieden und Wohlstand in der Region, der Vertiefung der Kooperation im indopazifischen Raum und weltweit sowie dem Ausbau der Verteidigungs- und Sicherheitsbeziehungen dienen, so die Regierung in Canberra. Cho und Shin hatten sich am Montag mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese getroffen. Sie sprachen über die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und hinsichtlich der Indo-Pazifik-Strategie. Außer den USA ist Australien das einzige Land, mit dem Südkorea regelmäßig 2+2 Gespräche auf Ministerebene veranstaltet. Ein UN-Expertengremium zur Überwachung der Sanktionen gegen Nordkorea beendet am heutigen Dienstag seine Arbeit. Die Verlängerung des Mandats scheiterte in einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am 28. März am russischen Veto. 13 der 15 Ratsmitglieder stimmten für die Verlängerung, während China sich seiner Stimme enthielt. Die Aufgabe des Expertengremiums bestand darin, den Sanktionsausschuss des Weltsicherheitsrats zu Nordkorea zu unterstützen und mutmaßliche Sanktionsverstöße Nordkoreas zu untersuchen. Die Gruppe veröffentlichte jährlich 2 Berichte über Verstöße gegen Nordkorea-Sanktionen. Das Ende der Arbeit des Gremiums bedeutet, dass der Sicherheitsrat ein wirksames Mittel verliert, um die UN-Mitglieder zuverlässig über Verstöße gegen Nordkorea-Sanktionen zu informieren. Deshalb wird befürchtet, dass die Fähigkeit der Vereinten Nationen zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen geschwächt wird. Mit der Überwachung wird insbesondere das Ziel verfolgt, Nordkorea an der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen zu hindern. Nordkoreas Staatsmedien haben eine Reihe von Veranstaltungen anlässlich des 5. Jahrestags des ersten Russlandbesuchs von Machthaber Kim Jong-un gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet am Dienstag, dass am 24. April, einen Tag vor dem 5. Jahrestag der Visite, eine Diskussionsrunde stattgefunden habe, an der russische Parteien und pro-nordkoreanische russische Organisationen teilgenommen hätten. Am 26. April veranstaltete die nordkoreanische Botschaft in Moskau ein Bankett zum 5. Jahrestag von Kims Russlandbesuch. Dazu wurden Vertreter der russischen Ministerien für Auswärtiges und Verteidigung sowie des Unterhauses des Parlaments eingeladen. Nordkorea scheint das erste Spitzentreffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor 5 Jahren aktiv zu nutzen, um die engen Beziehungen mit Russland intern und nach außen bekannt zu machen. Seit dem 2. Treffen zwischen Kim und Putin im vergangenen September haben beide Länder ihren Austausch von hochrangigen Personen deutlich intensiviert und Kontakte in verschiedenen Bereichen, darunter Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit und Kultur, ausgebaut. Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hat anscheinend Phishing-Angriffe verübt, indem sie sich als chinesischer Anleger an virtuelle Vermögenswerte ausgegeben hat. Laut einem Bericht des US-Senders Radio Free Asia am Montag warnte das Blockchain-Sicherheitsunternehmen SlowMist, dass Lazarus Informationen über Opfer von der Jobbörse LinkedIn stiehle und ihnen Vermögenswerte wegnehme. Dem Bericht zufolge fügte die Gruppe ein Foto und den Lebenslauf des chinesischen Investors Remington Ong zusammen, um daraus eine fiktive Person namens Neville Bolson zu machen. Dann wandte sich die Gruppe mittels eines falschen Kontos an Opfer, indem sie angab, nach IT-Entwicklern zu suchen. Danach wurde ein Link für die Teilnahme an einer näheren Diskussion geschickt, über den verschiedene Informationen gestohlen wurden. Der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea hat in einem Ende März veröffentlichten Bericht seines Expertengremiums gemeldet, dass Nordkorea im Zeitraum von 2017 bis 2023 schätzungsweise rund 3 Milliarden Dollar durch Cyberattacken auf Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte gestohlen habe. Durch Geldwäsche dieser Gelder habe das Land etwa die Hälfte seiner gesamten Deviseneinnahmen erwirtschaftet. Der Index der Exportmenge Südkoreas ist den siebten Monat in Folge gestiegen. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag kletterte der Index der Ausfuhrmenge im März gegenüber dem Vorjahr um 0,1% auf 130,07. Der Anstieg verglichen mit dem Vorjahr verlangsamte sich stark von 17,3% im Januar und 3,7% im Februar. Die Notenbank erklärte, dass die Anstiegsraten von Monat zu Monat leicht schwanken könnten. Bei Halbleitern sei die Exportmenge gegenüber dem Vormonat gestiegen. Der Aufwärtstrend setzte sich fort. Das Wachstum wurde von Computern und elektronischen sowie optischen Geräten und Kohle- und Erdölprodukten angeführt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich, Suyan, begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute berichten wir über folgende Themen. Das Erziehungsamt von Seoul hat im vergangenen Jahr ein Mentorenprogramm ins Leben gerufen, bei dem Jugendliche der Mittelstufe, Senioren, die im fortgeschrittenen Alter ihre versäumte Ausbildung nachholen wollen, beim Lernen helfen. Das Programm stößt auf gute Resonanz, deshalb hat das Amt das Programm in diesem Jahr ausgeweitet. Mehr über das Programm mit dem Titel Generations Learning Together erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil würde die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Ein heiß diskutiertes Thema in der südkoreanischen Gesellschaft war in den letzten Tagen der Konflikt zwischen HYBE, dem größten K-Pop-Musikverlag Südkoreas, und der Managerin des Sublabels Adore, Min Hee-jin. Inmitten der Anschuldigungen von HYBE gegen Min Hee-jin im Zusammenhang mit der Kontroverse um Mins möglichen Versuch, die Kontrolle über das Sublabel zu erlangen, rückt nun die von Min aufgeworfene Frage des Image-Plagiats in den Fokus. Näheres dazu im dritten Teil. Zeit für ein paar Takte Musik. Wie wäre es heute mit dem Lied Walk With Me, gesungen von Ija. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit. 잠깐 쉬어가 갈 길은 아직 머니까 물이라도 마실까? 우린 이미 오래 먼 길을 걸어온 사람들이니까 높은 산을 오르고 거친 강을 건너고 깊은 골짜기를 넘어서 생의 끝자락이 닿을 곳으로
누구에게
Unter den älteren Menschen über 60 Jahre gibt es viele, die aufgrund familiärer Umstände nicht zur Schule gehen oder keine gute Ausbildung bekommen konnten. In einer Zeit, in der es schwer war, über die Runden zu kommen, haben sie sich für die Erziehung der heutigen Jugend aufgeopfert. Seit vergangenem Jahr führt das Erziehungsamt von Seoul ein Programm mit dem Namen Generations Learning Together durch, bei dem Jugendliche der Mittelstufe Senioren, die im fortgeschrittenen Alter die versäumte Ausbildung nachholen wollen, beim Lernen helfen. Die Jugendlichen fungieren als Mentoren und unterrichten die Senioren in Englisch oder Mathematik. Im Seouler Stadtteil Mapo-gu gibt es eine zweijährige Hausfrauenschule mit akademischer Anerkennung. Diese Schule, die seit vielen Jahrzehnten als Keimzelle für lebenslanges soziales Lernen gilt, wird von vielen älteren Frauen besucht, die früher aufgrund familiärer Umstände nicht oder nur kurze Zeit zur Schule gehen konnten. Im vergangenen Jahr halfen Schülerinnen einer nahegelegenen Mittelschule den Schülerinnen dieser Frauenschule im Alter ihrer Großmütter im Rahmen dieses Programms beim Lernen. Einen Monat lang wurden die Seniorinnen beim Englischlernen unterstützt, um später an einem Englischsprachwettbewerb ihrer Schule teilzunehmen. Der Wettbewerb wird seit 20 Jahren an dieser Frauenschule veranstaltet. Im vergangenen Jahr haben die älteren Frauen und die Mittelstufenschülerinnen zum ersten Mal eine gemeinsame Theateraufführung in englischer Sprache einstudiert und diese am 1. November 2023 auf die Bühne gebracht. Das Erziehungsamt von Seoul hat das Programm Generations Learning Together in diesem Jahr ausgeweitet. Wie das Amt vor wenigen Tagen mitteilte, hat sich die Zahl der teilnehmenden Mittelschüler im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Im Rahmen dieses Mentorenprogramms helfen Schüler der Mittelstufe älteren Bürgern, die in pädagogisch zertifizierten Weiterbildungseinrichtungen oder Alphabetisierungsinstituten in der Stadt Kurse der Mittelstufe besuchen. Mitbetrieben wird auch ein sogenanntes Cross-Mentoring-Programm, bei dem sich Mittelschüler und Senioren gegenseitig helfen. Das Programm fördert die Kommunikation zwischen den Generationen und gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. In diesem Jahr nehmen insgesamt 499 Personen, davon 377 Jugendliche und 122 Senioren, an dem Programm an 11 Standorten teil, darunter 6 Mittelschulen und 5 Einrichtungen mit akademischer Anerkennung. Verglichen mit dem Vorjahr sind es 3 Einrichtungen und 287 Teilnehmer mehr. Das Erziehungsamt von Seoul hat das Mentorenprogramm auf eine breitere Ebene gestellt und die Unterstützung verstärkt, um die Arbeitsbelastung der teilnehmenden Einrichtungen zu reduzieren. Es wurden Lernmanager angeheuert, um die Einsätze der teilnehmenden Schüler optimal planen zu können. Professionelle Tutoren, die verschiedene Mentoring-Aktivitäten durchführen, sorgen für eine zusätzliche qualitative Verbesserung des Angebots. Um mehr jugendliche Mentoren gewinnen zu können, können Mittelschüler aus der 2. und 3. Klasse mitmachen. Anders als bisher ist die Beteiligung am Mentoring-Programm nicht auf ein Schulhalbjahr begrenzt, sondern läuft über ein ganzes Schuljahr. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Prinzessin Aiko, die als einzige Tochter des japanischen Kaiserpaares im Rampenlicht steht, ist beim japanischen Volk wegen ihrer Sparsamkeit beliebt. Das wöchentliche japanische Frauenmagazin Josei Jishin berichtete kürzlich, dass Prinzessin Aiko eine 10 Jahre alte Wasserflasche benutzt. Diese hatte sie vor 10 Jahren an einem Stand der Organisation iMate, die Blindenhunde ausbildet, um Menschen mit Sehbehinderungen zu mehr Unabhängigkeit zu verhelfen, für 800 Yen, etwa 5 US-Dollar, gekauft.
Der Verkaufsstand war damals an der Universität Gagyushuin, wo Prinzessin Aiko später studierte. Sie hat vor wenigen Tagen an einer Veranstaltung ihrer Universität teilgenommen und als erstes den Stand von iMate besucht. Dort hat sie ihre alte Wasserflasche mit einem blinden Hundmotiv gezeigt. Prinzessin Aiko arbeitet seit diesem Monat als Aushilfe beim japanischen Roten Kreuz im Tokioter Stadtteil Minato. Bald wird sie ihren ersten offiziellen Einsatz haben.
Die Prinzessin hat sich schon oft von ihrer bescheidenen Seite gezeigt. Bei ihrer Volljährigkeitsfeier im Jahr 2021 sorgte sie für Schlagzeilen, weil sie mit einer Tiara oder Dreifachkrone erschien, die sie sich von ihrer Tante geliehen hatte. Es ist üblich, dass weibliche Mitglieder des japanischen Kaiserhauses eine eigene Tiara erhalten, die aus Mitteln der kaiserlichen Hauskasse angefertigt wird, wenn sie volljährig werden. Im Gegensatz zu ihren Cousinen ließ sich Prinzessin Aiko keine eigene Tiara anfertigen. Sie konnte es sich nicht leisten, dafür Steuergelder zu verschwenden. Während das Land unter der Pandemie litt, soll sie ihre Entscheidung begründet haben.
Derzeit kann die Nachfolge im japanischen Kaiserhaus nur ein Mann antreten. Da Kaiser Naruhito keine Söhne hat, ist sein jüngerer Bruder Kronprinz Fumihito der Erste in der Thronfolge und sein jüngster Sohn Hisaito der Zweite. Immer wieder werden Stimmen im Volk laut, dass Prinzessin Aiko die geeignete Thronfolgerin wäre. Bei einer Umfrage der Zeitung Nihon Keizai Shimbun im Jahr 2019 sprachen sich 76% für eine Frau auf dem Thron aus. Auch bei einer Umfrage, die 2021 von Kyodo News durchgeführt wurde, waren 82% der Befragten dafür, dass Japan eine Monarchin bekommt.
Am 25. April wurde im Beijing International Exhibition Center in China die Auto China 2024 eröffnet. Die Automesse, die aufgrund der Covid-19-Pandemie zum ersten Mal seit 4 Jahren stattfindet, bietet bis zum 4. Mai unter dem Motto Neue Ära, neue Zukunft verschiedene Attraktionen. Laut dem Büro der Pekinger Motor Show werden in diesem Zeitraum 117 Weltpremieren, 41 Konzeptfahrzeuge und 278 umweltfreundliche Fahrzeuge zu sehen sein. Die Ausstellungsfläche ist 230.000 Quadratmeter groß, das entspricht 32 Fußballfeldern.
Das große Interesse an der Automesse in Peking kann man auch daran erkennen, dass allein am ersten Tag 120.000 Menschen die Messe besuchten. Warum sich die Blicke der Welt auf die chinesische Automesse richten, zeigen die Statistiken. Angaben des Marktforschungsinstituts SNI Research zufolge erreichte die Zahl der in China im vergangenen Jahr abgesetzten Elektrofahrzeuge rund 8,41 Millionen, ein Plus von 34,6% gegenüber den 6,25 Millionen im Vorjahr.
Im selben Zeitraum wurden in Europa rund 3,14 Millionen Einheiten, in Nordamerika etwa 1,7 Millionen Einheiten und in Asien ohne China 670.000 Einheiten verkauft. Die Erwartungen an den chinesischen Markt steigen weiter. SNI Research rechnet damit, dass der Umfang des chinesischen Marktes für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 18,5% auf 9,97 Millionen Einheiten wachsen wird.
Als bemerkenswert gilt, dass China nicht nur das Volumen seines Marktes vergrößert hat, das Land hat auch die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte auf ein globales Niveau angehoben. Die auf der Messe vorgestellten Elektrofahrzeuge der chinesischen Hersteller verblüffen die Besucher mit hervorragendem Design. Die größte Aufmerksamkeit gilt vor Ort nicht BYD, der chinesischen Nummer 1 unter den Elektroautoherstellern, sondern Xiaomi. Das chinesische Unternehmen für Unterhaltungselektronik ist mit seinem ersten Auto SU7 ins E-Auto-Geschäft eingestiegen. Ein Vertreter von Xiaomi berichtete vor Ort, dass bis zum 24. April vom SU7 75.723 Einheiten bestellt und 5.781 Exemplare ausgeliefert worden sind.
Länder in Südost- und Südwestasien ächzen unter einer tödlichen Hitzewelle. Die steigenden Temperaturen führen zu Todesfällen durch hitzbedingte Krankheiten und zu Engpässen in der Stromversorgung. Laut der spanischen Nachrichtenagentur IFE Ende der vergangenen Woche sind in den letzten 5 Tagen mindestens 34 Menschen an Hitzeerkrankungen gestorben, während das Land von einer der schlimmsten Hitzewellen seit Jahrzehnten heimgesucht wurde.
Angesichts der ungewöhnlichen Hitzewelle ordnete das örtliche Wetteramt am 21. April eine einwöchige Schließung von Schulen und Universitäten im ganzen Land an. In Bangladesch stiegen die Temperaturen im nordwestlichen Distrikt Chuadanga am 20. April auf 42,6 Grad Celsius, den höchsten Wert des Jahres. Meteorologen sprechen von einer sehr starken Hitzewelle, wenn die Temperaturen über 42 Grad steigen.
Ähnlich ist die Situation auch in Thailand. Laut lokalen Zeitungen wie The Nation teilte das thailändische Ministerium für Krankheitskontrolle mit, dass seit März 30 Menschen an einem Hitzeschlag gestorben sind. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 37 Hitzetoten in den 4 Monaten von März bis Juni des vergangenen Jahres. Die Temperaturen in der Hauptstadt Bangkok erreichten einen Tageshöchstwert von 39 Grad Celsius. Die gefühlte Temperatur lag bei über 52 Grad und erreichte damit einen sehr gefährlichen Wert. In Thailand gelten normalerweise April und Mai als die heißesten Monate des Jahres, doch das Land erlebte in den letzten Jahren aufgrund des El Niño-Phänomens eine noch länger dauernde starke Hitzewelle.
Auch auf den Philippinen herrscht extreme Hitze mit gefühlten Temperaturen von bis zu 48 Grad Celsius, sodass tausende Schulen den Präsenzunterricht ausfallen ließen. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen in Südost- und Südwestasien trieben die Stromnachfrage in die Höhe, sodass in vielen Ländern bei der Stromversorgung ein Alarmzustand herrscht. Bloomberg berichtete, dass die vietnamesische Regierung den Kohlebergwerken die Anweisung gab, für die Kohlestromerzeugung ihre Produktion vor Beginn der Sommersaison voll auszulasten, da wegen der Dürre die Stromerzeugung aus Wasserkraft erschwert worden ist.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Ein heiß diskutiertes Thema in der südkoreanischen Gesellschaft war in den letzten Tagen der Konflikt zwischen HYBE, dem größten K-Pop-Musikverlag Südkoreas, und der Managerin des Sublabels Adore, Min Hee-jin. Inmitten der Anschuldigungen von HYBE gegen Min Hee-jin im Zusammenhang mit der Kontroverse um Mins möglichen Versuch, die Kontrolle über das Sublabel zu erlangen, gewinnt nun die von Min aufgeworfene Frage des Image-Plagiats an Bedeutung. Die Musikagentur HYBE hat mehrere unabhängige Labels unter ihrem Dach. Es handelt sich gewissermaßen um ein Mehrfamiliensystem. Vor kurzem ist unter den Familienmitgliedern eine Kontroverse über das Kopieren entbrannt. Im März dieses Jahres brachte HYBEs Label Believed Lab die 5-köpfige Girlgroup Eyelid an den Start. Diese soll ein ähnliches Image wie die Girlgroup NewJeans haben, die zum Unterlabel Adore gehört. Min Hee-jin, CEO von Adore, behauptet, Eyelid sei eine Kopie von NewJeans. Die neue Girlgroup habe NewJeans in allen Bereichen kopiert, einschließlich Frisuren, Make-up, Kostümen und Choreografie. Seit Bekanntwerden dieser Behauptung kursieren in verschiedenen Online-Foren Fotos und Videoausschnitte, in denen beide Girlgroups miteinander verglichen werden. Viele erkennen tatsächlich starke Ähnlichkeiten zwischen den beiden Gruppen. Andere meinen aber auch, dass es zu weit gehe, eine neue Girlgroup aufgrund einiger Choreografien und Fotos als Kopie abzustempeln. Grundsätzlich würden die Idol-Choreografien viele ähnliche Elemente aufweisen. Daher sei es schwierig, von einem Plagiat zu sprechen, nur weil einige der Tanzschritte ähnlich seien. Außerdem sei Eilid nicht die einzige Gruppe, die auf die sogenannten Y2K und EG-Listening-Konzepte zurückgreife, die zurzeit in Mode seien. Einige glauben, dass Min mit ihrer Behauptung vom eigentlichen Vorwurf ablenken wolle. Andere sagen wiederum, dass sie eine Debatte über Originalität und inwieweit diese respektiert werden sollte, erneut entfacht habe. Bislang wurden Kontroversen über das Kopieren in der koreanischen Kunst- und Kulturszene oft der öffentlichen Meinung überlassen und nicht vor Gericht ausgetragen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es für Urheberrechtsverletzungen keinen quantitativen Standard gibt, sodass es schwierig ist, Schadenersatz oder strafrechtliche Sanktionen festzulegen. Außerdem war man auch immer nachsichtig, wenn andere Trends oder Erfolgsformeln aufgriffen. Rechtsexperten sind der Ansicht, dass Min Hyejins Behauptung in Bezug auf die Image-Kopie besonders schwer zu beweisen ist, da sie auf dem Konzept der Idol-Gruppe selbst beruht. NewJeans und Eilid haben schon einige Gemeinsamkeiten in Bezug auf Frisuren, Kostüme und Choreografie. Es lässt sich aber nicht sagen, inwieweit genau hier abgekupfert wurde. Daher ist es schwierig, von Plagiaten und Urheberrechtsverletzungen zu sprechen. Kim Gi-tae, Urheberrechtsexperte und Professor für die Erstellung digitaler Inhalte an der Semyang-Universität, sagt, es sei unklar, ob die Imagegestaltung selbst als kreativer Akt betrachtet werden kann. Fotos können hinsichtlich der Art und Weise, wie die Motive ausgewählt und arrangiert werden, urheberrechtlich geschützt werden. Jedoch sei es schwierig, rechtlich zu bestimmen, ob der Gesichtsausdruck oder das Make-up einer Person dem einer anderen Person ähnele. Ein Anwalt meinte, es sei unwahrscheinlich, dass zum Beispiel Frisuren urheberrechtlich geschützt werden können. Es wird aber vorgeschlagen, die Gelegenheit zu nutzen, um darüber zu diskutieren, wie die Rechte von Kreativen wie Choreografen umfassender geschützt werden können. Die Choreografie als Ganzes ist durchaus ein schützenswertes künstlerisches Werk. Im vergangenen Jahr wurde in Südkorea offiziell eine Organisation ins Leben gerufen, die ein Urheberrecht für Choreografie einführen will. Dieser Schritt basiert auf der Erkenntnis, dass Choreografien trotz des wachsenden internationalen Einflusses von K-Pop im Gegensatz zu den Noten eines Liedes oder eines Go-Spiels nicht urheberrechtlich geschützt sind. Die Tanznotation, die die choreografischen Bewegungslinien vorgibt, soll als urheberrechtlich geschütztes Werk anerkannt und ihre Nachahmung als Verletzung des Urheberrechts an Choreografien angesehen werden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Aufklärung über Plagiate und Urheberrechte vor der rechtlichen Verantwortung stehen sollte. Gerade in der heutigen Zeit, in der künstliche Intelligenz von bestehenden Kunstwerken lernen und eine nahezu unendliche Anzahl neuer Ergebnisse produzieren kann, sei das Bewusstsein für Urheberrechte umso wichtiger. Experten sagen, in einem Umfeld, in dem jeder zum Schöpfer werden kann, sei es wichtig zu erkennen, dass, wenn ich etwas kopiere, auch andere auch meine Arbeiten kopieren können. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied OMG, gesungen von NewJeans, sage ich Tschüss, bis Donnerstag. Can never 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Heute wollen wir uns die folgende Szene aus dem Drama Good Doctor anschauen. Hören Sie noch einmal rein.
크리스마스 선물 같습니다. 안 보이면 보고 싶고 보면 너무 행복합니다. 계실 때나 안 계실 때나 저를 너무 기쁘게 해주십니다.
닭살.
아, 닭살은 무슨? 얼마나 문맥이 깔끔하고 아름답니?
Yunseo und Shion treffen Yunseos Freunde zum Abendessen. Es ist das erste Mal, dass sie ihn vorstellt und ohne Umschweife erklärt er, dass Yunseo für ihn wie ein Geschenk sei. Auf seine direkte Antwort reagieren ihre Freunde teils mit Neid und teils mit etwas Hohn und nennen das Paar 닭살. Ich wiederhole, 닭살. Auf Deutsch, ihr Turteltauben. Das ist unser Ausdruck der Woche. Hören Sie gleich noch einmal den O-Ton.
닭살. 닭살은 무슨... 닭살은 무슨... 닭살은 무슨...
닭살. Unser Ausdruck der Woche ist dieses Mal ein Nomen, das wortwörtlich Hühnerhaut bedeutet. Es ist sozusagen das Gegenstück von Gänsehaut im Deutschen und wird auch dementsprechend im Alltag benutzt. Wie in unserer Szene wird es aber auch als Ausdruck der Beschwerde benutzt, dass das zuvor Gesagte oder das Verhalten des Gesprächspartners gegenüber seiner oder seinem Geliebten eine Gänsehaut verursacht, weil es etwas übertrieben klingt. Hören Sie sich noch einmal das Original an.
닭살은 무슨... 닭살은 무슨... 닭살은 무슨...
Verwendet wird das Nomen hier also im Sinne von, was du gerade gesagt hast, zeugt von solch großer Liebe gegenüber Yunseo, dass wir es nicht ertragen können und eine Gänsehaut bekommen haben. Auf Deutsch könnte man unseren Ausdruck der Woche hier in etwa mit ihr Turteltauben übersetzen. Oft wird das Nomen wie in unserer Szene wie ein Ausruf alleine verwendet, aber auch in Kombination mit dem Nomen Koppel für Paar. Also 닭살 Koppel, um konkret ein Liebespaar damit zu bezeichnen. Da lediglich das Nomen ausgerufen wird, gibt es keine Höflichkeitsformen, die man sich merken müsste. Doch sollten Sie beachten, dass der Ausdruck eher im vertrauten Kreis verwendet wird. Lassen Sie uns zum Schluss noch die Aussprache zusammenüben. Sprechen Sie bitte nach 닭살. Ich wiederhole 닭살. Und die ganze Szene noch einmal von vorne.
크리스마스 선물 같습니다. 안 보이면 보고 싶고 보면 너무 행복합니다. 계실 때나 안 계실 때나 저를 너무 기쁘게 해주십니다.
닭살. 닭살은 무슨? 얼마나 문맥이 깔끔하고 아름답니?
그 war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen berühmte Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war für Korea eine Zeit des Leidens. Kaum war das Land von der japanischen Kolonialherrschaft befreit, kam es zum Koreakrieg, der zur Teilung des Landes führte, die bis heute anhält. Im Juni wird in Korea des Koreakrieges und seiner Opfer gedacht, und wir wollen daher in diesem Monat in unserer Sendung Literatur betrachten, die sich, von der tragischen Geschichte Koreas inspiriert, mit dem Thema Frieden auseinandersetzt. Das erste Werk in dieser Sonderreihe ist die Erzählung »Das Leid zweier Generationen« von Hagen Chan aus dem Jahr 1957, die seinerzeit mit dem Hanguk-Ilbo-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Literaturkritikerin John So-young erklärt zum Hintergrund des Autors Folgendes.
Hagen Chan은 1931년생입니다. 유년기를 일제 강점기에 보냈고
Hagen Chan wurde 1931 geboren. In seiner Kindheit erlebte er die japanische Kolonialherrschaft und in seinen 20ern den Koreakrieg. Insgesamt berührten vier Kriege sein Leben. Die japanische Invasion in der Mandschurei, der zweite japanische-chinesische Krieg, der zweite Weltkrieg und der Koreakrieg. Nach Auffassung des Autors waren sie alle abscheuliche und nutzlose, ideologisch motivierte Kriege, die viele unschuldige Menschen das Leben nahmen. Die Geschichtsschreibung notiert oft nur, welcher Machthaber den Krieg für sich entschieden hat, nicht aber die Namen der unzähligen Todesopfer. Die Toten und diejenigen, die ihre Familienangehörigen und ihre Heimat verloren haben, werden meist einfach als abstrakte Zahlen irgendwo in den Geschichtsbüchern abgehandelt. Für Hagen Chan sind Romane ein Mittel, die Geschichten der vielen unerwähnten Opfer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Er wollte mit seinen Geschichten eine andere Art der Geschichtsschreibung bewirken, und auch der Text »Das Leid zweier Generationen« entstand in dieser Absicht.
Und so beginnt die Geschichte. Jin-Soo kommt zurück. Jin-Soo kommt lebend zurück. Manch anderer hatte Todesnachrichten erhalten und viele wussten überhaupt nichts darüber, ob ihre Angehörigen tot oder noch am Leben waren. Aber sein Jin-Soo würde heute lebend zurückkommen. Je länger er darüber nachdachte, desto größer wurde seine Freude. Park Man-do, der als Zwangsarbeiter in der japanischen Kolonialzeit einen Arm verloren hat, erwartet die Rückkehr seines Sohnes Jin-Soo aus dem Krieg. In freudiger Erwartung überquert er leichtfüßig den Hügel, um Jin-Soo vom Bahnhof abzuholen. Als er in die Stadt kommt, geht er noch auf den Markt, um ein paar Makrelen zu kaufen, bevor er sich zum Bahnhof begibt. Da sieht er die Bahnhofsuhr. 2:40? Man-do erschrickt. Hat er sich wirklich so verspätet? Er fragt jemanden, wie spät es sei. 11:20. Man-do ist erleichtert. Bis zur Ankunft seines Sohnes hat er noch mehr als eine Stunde Zeit. Er steckt sich erst einmal eine Zigarette an und lässt sich im Wartesaal nieder. Während er dort sitzt, kommt ihm ein lang zurückliegendes Ereignis ins Gedächtnis. Musik. 600 Leute auf dem Bahnhofsvorplatz versammelt gewesen und Mando hatte sich unter ihnen befunden. Sie waren zur Zwangsarbeit abgeordnet. Das musste nun 13 oder 14 Jahre her sein. Einer meinte, sie würden in eine Bergbaumine auf Hokkaido gebracht. Ein anderer war sich sicher, dass es in Richtung irgendwelcher Südseeinseln gehen werde. Und wieder andere sprachen davon, dass es doch nicht schlecht wäre, wenn sie in die Mandschurei kämen. Mando dachte sich, wenn es nicht nach Hokkaido ginge, dann wohl in die Südsee, und wenn das nicht, dann in die Mandschurei. Ins Weltall würde es wohl kaum gehen. Lässig blies er den Zigarettenrauch durch seine weit geöffneten Nasenlöcher in die Luft. Der Grund, weshalb er sich allerdings doch nicht ganz so wohl fühlte, war seine Frau, die dort in der Ecke neben dem Toilettenhäuschen unter einem Kirschbaum stand und mit leerem Blick zu ihm herübersah. Um diesem Blick auszuweichen, wandte er sich dem Mann neben sich zu und bat ihn um Feuer, obwohl er selbst Streichhölzer in der Tasche hatte. Als er sich, während er zum Bahnsteig ging, noch einmal umsah, sah er seine Frau auf der anderen Seite des Zauns stehen und ihr Taschentuch ins Gesicht pressen. Ihm traten die Tränen in die Augen. Im Wartesaal erinnert sich Mando an seine eigene Vergangenheit als Zwangsarbeiter. Der Ort, an dem er damals gebracht wurde, war eine unwirtliche tropische Insel, auf der er beim Bau einer Landebahn mitarbeiten musste. Von morgens bis abends musste er Erde und Schutt abtragen. Durch die Feldarbeit daheim war er körperliche Strapazen durchaus gewohnt, doch die Arbeit hier überstieg seine Grenzen. Als die Arbeit an der Landebahn beendet war, musste eine Höhle im Berg ausgehoben werden, groß genug für Flugzeuge. Die Luftangriffe der Alliierten nahmen zu und die Japaner versuchten, ihre Flugzeuge vor dem Feind zu verstecken. Während eines Bombenangriffes kommt es in der Höhle zu einer Dynamitexplosion und Mando verliert einen Arm. Doch da fährt ein Zug in den Bahnhof ein und Mando wird aus seinen Erinnerungen gerissen. Er greift nach dem Fisch und stellt sich am Zaun auf die Zehenspitzen, um den Bahnsteig besser sehen zu können. Reisende strömen aus dem gewaltigen Zug auf den Bahnsteig, doch Jinsu ist nirgends zu sehen. Irgendwo in der Menschenmenge hinkt ein Soldat auf Krücken dem Ausgang entgegen. Mando macht sich Sorgen, dass etwas schiefgegangen sein könnte, so dass Jinsu nun vielleicht nicht kommen konnte. Da hört er jemanden hinter sich rufen. »Vater!« Mando erschrak und drehte sich rasch um. Er riss die Augen auf und dann stand er da mit offenem Mund. Der Mann, der dort stand, war sein Sohn, aber es war nicht der Jinsu, den er in Erinnerung hatte. Der junge Mann stand auf Krücken und ein Hosenbein flatterte im Wind. Bei diesem Anblick wurde ihm schwindelig. Einen Moment lang stand er wie benommen da, und dann fühlte er den Schmerz und ihm traten Tränen in die Augen. »Was zum Teufel? Mensch, Junge!« war das Erste, was ihm mit zitternder Stimme über die Lippen kam. Seine Hand, in der er immer noch den Fisch hielt, war zu einer Faust geballt. »Mensch, Junge, was machst du bloß?« Mandos aufgeblähte Nasenflügel zitterten, er schniefte und zog den Rotz hoch. Tränen liefen über Jinsus Gesicht und hinterließen schmutzige Streifen auf seinen Wangen. Mit wütendem Gesichtsausdruck, ganz so, als sei dies alles Jinsus Schuld, meinte Mando nur knapp, »Na los, gehen wir!« Und dann ging er voran. Der Vater blickt stur geradeaus und sieht sich nicht einmal nach seinem Sohn um. Jinsu hinkt auf seinen Krücken hinterher und versucht Schritt zu halten. Doch er fällt immer weiter zurück, so weit, dass der Vater seine Rufe nicht mehr hört. Erst als sie an einem Gasthaus ankommen, sieht sich Mando nach seinem Sohn um. Der steht dort unter einem Baum, die Krücken irgendwo hingeworfen und pinkelt. Der Vater geht in die Kneipe und stürzt erstmal 3 Becher Reiswein hinunter. Dann ruft er seinen Sohn und bestellt ihm eine Schale Nudeln. Der Alkohol und die Nudeln bringen die beiden einander ein wenig näher. Sie verlassen das Gasthaus und laufen durch die Felder. Nun lässt Mando seinen Sohn vorangehen. Der Vater sah seinen Sohn vor sich auf den Krücken humpeln und folgte ihm langsam. Das Fischbündel, das in seiner Hand baumelte, tanzte hin und her. »Vater, ich weiß nicht, wie ich so weiterleben kann.« »Was soll das heißen? Wenn du atmen kannst, kannst du leben, also red keinen Unsinn.« »Es ist so unglaublich anstrengend, auf nur einem Bein herumzulaufen.« Wozu willst du herumlaufen? Benutz lieber deine Hände, dann wird das schon. Du machst das, was man zu Hause im Sitzen tun kann, und ich mache das, was ich draußen tun kann. Wie wäre das? Mando lächelte seinem Sohn, der sich zu ihm umblickte, zu. Vom vielen Trinken musste Mando nun dringend Wasser lassen. Er hockte sich irgendwo auf die Straße und versuchte, sich das Bündel mit dem Fisch zwischen die Zähne zu klemmen. Jinsu sah dies und sagte, »Vater, gib mir die Makrelen.« Der alte Mann hätte nicht pinkeln können, wenn er gleichzeitig etwas in der Hand hätte halten müssen. Jinsu stand ein wenig abseits, die Krücken in der einen, die Fische in der anderen Hand, bis der Vater fertig war. Wenn du atmen kannst, kannst du leben. Nun nimmt Mando den Fisch wieder in die Hand. Sie kommen an den Fluss, und der Vater fragt sich, wie sein Sohn über den schmalen Holzsteg nach drüben gelangen kann. Auch durch das flache Wasser zu waten, würde auf den Krücken nicht einfach sein. Mando wandte seinem Sohn den Rücken zu, streckte seinen einzigen Arm nach hinten und rief, »Los, komm!« Jinsu, die Krücken in der einen, die Makrelen in der anderen Hand, kroch langsam auf den Rücken des Vaters. Mando spannte seinen Unterkörper an und stand mit leichtem Ächzen auf. Als er vorsichtig auf den Steg trat, versuchte Mando, seine Gedanken zu unterdrücken. Als junger Mann so eine Figur abgeben zu müssen. Jinsu, du hast schon einen Scheiß losgezogen, dass du in diese beschissene Welt hineingeboren wurdest. Und Jinsu, der sich an den Rücken seines Vaters klammerte, dachte bei sich, Vater, du hast wirklich kein Glück, nun musst du dich mit einem verkrüppelten Sohn herumschlagen. wäre ich doch einfach gestorben. Mando war von dem vielen Alkohol immer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber er konnte das Gleichgewicht halten und trug seinen Sohn sicher über den Steg nach drüben. Und dort vor ihnen, steil aufragend, blickte der Drachenkopfhügel still auf sie herab. Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche, wenn wir Ihnen ein weiteres bedeutendes Werk der koreanischen Literatur vorstellen.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.